Du hättest deinen eigenen persönlichen Fitness- und Gesundheitsexperten, der 24/7 an deiner Seite ist. Er überwacht nicht nur deinen Schlaf, sondern auch deine Aktivität und gibt dir immer hilfreiche Informationen über deinen aktuellen gesundheitlichen Stand. Und was ist, wenn ich dir sage, dass dieser Berater bereits vielleicht sogar existiert? Was ist, wenn dieser Berater an deinem Handgelenk oder an deinem Finger ist? Ich spreche von Fitness-Trackern und von Wearables. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gut sind diese Messgeräte eigentlich schon? Was können sie bereits schon sehr genau messen? Und welche Messwerte sind vielleicht nur Marketing-Claims? Wo sind vielleicht auch Risiken im Bereich Wearables? Auf was solltest du achten? Wie kannst du Fitness-Tracker in deinem Alltag nutzen? Und wo können sie dir auch schaden? Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, funktionierende Regenerationsmaßnahmen sowie das eigene Thema der Persönlichkeitsentwicklung sowie deiner Resilienz. Heute nicht der Thomas. Auch nicht der Corby, sondern ich, Adrian, bin an deiner Seite und geleite dich durch den Podcast. Thomas und Corby grüßen dich herzlich, aber heute bin ich quasi einmal für dich als Solo-Host hier und möchte dir kurz nochmal erzählen, wer bin ich, was mache ich hier und was kann ich dir auch heute über das Thema Wearables erzählen. Mein Name ist Adrian, ich bin Sportwissenschaftler und seit knapp über 10 Jahren jetzt schon fast Personal Trainer und davon knapp 4, 5 Jahre beim R1 Sports Club. Zudem bin ich leidenschaftlicher Tech-Nerd, vor allem im Bereich Gesundheit und Fitness und seit über einem Jahr jetzt auch mit einem Team dabei, eine Gesundheits-App nach vorne zu bringen. Und deswegen trifft sich das Thema heute auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich kann dir einen sehr, sehr guten Überblick über das Thema Wearables geben. Wo sind die Chancen, wo sind die Risiken und was ist auch der aktuelle Stand in dem Bereich? Das Ziel der heutigen Podcast-Folge ist, dir einen Überblick zu geben. Was sind denn überhaupt die Messmetriken, die aktuell von den meisten Fitness-Trackern verwendet werden? Welche kennst du vielleicht schon? Welche vielleicht sind auch noch neue Tracking-Variablen für dich? Und das ist das, was ich dir heute zeigen möchte. Ich möchte einen Überblick geben und dann auch praktische Maßnahmen geben, welche Tracker ich empfehlen kann. Erstmal auch hier ein Disclaimer. Es gibt lediglich eine Company, mit der wir zusammenarbeiten. Und zwar ist es die Company Mizone. Auf die werde ich nochmal später eingehen, aber das schon mal als Disclaimer. Mit Mizone kooperieren wir zusammen, beziehungsweise diese nutzen wir auch im R1 Sports Club. Ansonsten habe ich mit keiner der Companies irgendwie einen wirtschaftlichen Kontakt. Somit sind das alles Tools, die ich überprüft habe, die ich recherchiert habe und selber auch verwende. Schon mal vorab, schreib uns doch gerne mal eine private Nachricht an unseren Instagram-Account R1 Sports Club unterstrich mit deinem Lieblingstracker, den du verwendest und der dir bisher schon sehr geholfen hat. Nun aber lass uns starten. Fitness-Tracker und Wearables. Seit jetzt ja schon bestimmt 15 Jahren sind sie auf dem Markt und werden natürlich immer besser und besser und haben mich auch schon seit langer Zeit extrem fasziniert. So fasziniert, dass ich auch meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben habe, beziehungsweise einen Teilbereich meiner Bachelorarbeit dem Thema Wearables gewidmet habe. Somit habe ich einen ganz guten Insights im Bereich, was können diese Tools, wie ist die wissenschaftliche Evidenz da auch dabei, was können sie gut messen und wo sind vielleicht noch Limitationen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, einen Überblick an Metriken, die eben da schon ganz gute Evidenz geleistet haben. Fangen wir erstmal an mit einem Überblick der Fitness-Tracker, die es bereits so gibt. Also das, was wahrscheinlich die meisten kennen, sind Smartwatches, das heißt eben Uhren, die verschiedenste Werte messen, die die Herzfrequenz überprüfen, aber auch den Schlaf, die Erholung, Aktivitäten tracken können, Schritte messen. Also da gibt es natürlich einen riesen Fundus an Metriken, die überwacht werden können. Und das ist so der erste Part. Smartwatches. Dann mittlerweile auch sehr groß geworden durch die Firma Aura ist Smart Ringe, also Ringe, die eben die Körperdaten messen. Hier gibt es eine Schnittmenge zwischen dem Thema, dem Smartwatches und auch den Smart Ringen. Jedoch sind bei Smart Ringen natürlich ist kein Display gegeben, somit auch für viele eine ganz coole, stylische Variante, eben seine oder ihre Körperwerte zu tracken. Dann gibt es aber auch noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel smarte Kopfbänder, die mehr im Bereich Regeneration und Meditation eingesetzt werden. Es gibt auch smarte Armbänder, da spreche ich auch später nochmal drüber, wenn es um das Thema Blutdruck geht. Und sogar smarte Matratzen bzw. Matratzenauflagen, die fürs Schlaftracking und fürs Erholungsmanagement auch noch wichtig sein können. Also du siehst, es ist ein riesen Fundus da an Gadgets, an Bereichen, die eben schon da smart gemacht werden. Also viele Tools, die wir im Alltag schon verwenden, werden sozusagen dann smartifiziert, sage ich mal. Und da wird es immer kleiner, immer kompakter und immer intelligenter. Und auf ein paar Sachen möchte ich da auch heute nochmal eingehen. Um am besten einen Überblick zu bekommen, möchte ich mich auf die einzelnen Messwerte bzw. die Vitalmetriken konzentrieren. Und da starten wir mit einer ganz, ganz prominenten Metrik, die jeden interessieren wird, mit der auch jeder was anfangen kann. Und zwar ist es die Herzfrequenz. Wahrscheinlich der Bereich neben den Schritten, die am prominentesten ist bei Smart Trackern. Also jede Smartwatch, jedes Armband, also alles, was auf Belastung ausgelegt ist, misst ja die Herzfrequenz. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind diese einzelnen Tools? Ja, wie gut sind auch die verschiedenen Messverfahren? Weil es gibt da auch verschiedene Verfahren, die ich dir einmal jetzt kurz vorstellen will. Und zwar grob lässt sich da unterteilen zwischen dem optischen Sensorverfahren und einmal dem Brustgurtverfahren. Und kurzum kann ich schon sagen, wenn es möglich ist, einen Brustgurt zu tragen, dann solltest du immer den Brustgurt tragen. Warum? Der Brustgurt ist deutlich genauer, vor allem wenn du schnelle Intensitätswechsel hast. Das heißt, wenn du jetzt im Training bist und zum Beispiel joggen gehst und du beim Joggen sehr viele Tempowechsel hast, zum Beispiel Intervalle läufst, wo sich die Herzfrequenz auch mal schlagartig verändern kann, dann empfehle ich dir definitiv einen Brustgurt, weil das Messverfahren durch die Kontaktpunkte am Rippenbogen deutlich schneller erfasst werden kann. Also Wechsel können deutlich schneller erfasst werden. Nichtsdestotrotz ist ein optischer Sensor am Handgelenk beispielsweise, am Oberarm oder auch am Finger nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich würde trotzdem das Handgelenk und den Oberarm bevorzugen. Finger ist tatsächlich aus meiner Erfahrung nicht so gut und auch was die Studienlage so hergibt. Dennoch wichtig, wenn das Handgelenk bzw. das Areal, welches den Brust oder den Gurt eben anhat, beziehungsweise das Armband anhat, wenn dies mehr in Bewegung ist, beispielsweise wenn ich jetzt mit einem Oberarmgurt boxen würde, dann entsteht durch diese Erschütterung entstehen Messfehler, es wird dem optischen Sensor schwieriger gemacht zu messen und deswegen würde ich tatsächlich dann wiederum empfehlen, einen Brustgurt zu tragen. Also, du siehst, es kommt immer darauf an, ob du jetzt quasi eine Belastung tätigst, indem deine Extremitäten mehr in Belastung sind oder wo du jetzt eben viele Intensitätswechsel hast. Prinzipiell, wenn möglich, Brustgurt tragen, weil einfach genauer. Beim Schwimmen, also im Wasser, funktionieren Brustgurte überhaupt nicht gut. Da habe ich bisher noch keinen Hersteller gefunden, der das sehr gut kann. Die verrutschen meistens und es ist da nicht möglich, dass eine Sensorik eben funktionieren kann. Somit würde ich da auch immer den optischen Sensor am Handgelenk empfehlen, wenn du jetzt mehr schwimmen gehen willst und deine Herzfrequenz überwachen möchtest. Wie ist es denn jetzt mit dem Thema Genauigkeit? Wenn wir vergleichen einen Pulsmesser am Brustbereich mit dem Goldstandard für die Herzfrequenzmessung, also mit einem EKG, dann sieht man in der aktuellen Studienlage ganz klar, dass das wirklich sehr, sehr überschneidend ist. Das heißt, eine gute Gültigkeit der Messergebnisse erfolgt. Somit kannst du, wenn es ums Thema Herzfrequenz geht, einem guten Brustgurt definitiv vertrauen. Was Hersteller betrifft, kann ich dir eben hier, ja, wie schon gesagt, ich habe es vorher gesagt, wir arbeiten mit der Firma Mizone zusammen. Warum mit der Firma Mizone? Weil das aus meiner Sicht, aus meinem Erkenntnisstand, jetzt die einzige Firma ist, die einen Pulsgurt anbietet, der sowohl um die Brust getragen werden kann, als auch am Oberarm, am Unterarm oder am Handgelenk. Und das finde ich halt sehr schön, weil ich habe halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal einen optischen Sensor nutzen oder das Messverfahren an der Brust. Und ich habe zusätzlich noch andere tolle Möglichkeiten, meine Belastung zu gamifizieren, also einen gewissen spielerischen Ansatz dann reinzubringen. Und das finde ich persönlich super spannend und macht das Training nochmal amüsanter und wie zu einem Spiel. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Marken, die sicherlich ähnliche Genauigkeiten haben. Und Hauptsache, du gibst nicht zu wenig für deinen Brustgurt aus. Also so von der Range von 50 bis 100 € bist du da mit Sicherheit gut ausgestattet. Wie sieht es denn mit dem Thema Herzfrequenz und Smartwatches aus? Da muss ich auch sagen, Smartwatches verwenden ja den optischen Sensor. Von dem her auch hier ganz klar Smartwatches. Ein Pluspunkt dafür, das heißt, wenn du eine All-in-One-Lösung suchst, kannst du auch definitiv mit Smartwatches gut deine Herzfrequenz tracken, vor allem in der Belastung. Was mir aufgefallen ist in meinen Recherchen, ist, dass vor allem niedrigere Herzfrequenzen nicht so gut angezeigt wurden, vor allem wenn wieder intervallartig gearbeitet wird. Das heißt, wenn dir es sehr wichtig ist, dass du ein besonders gutes Erlebnis hast und auf Nummer sicher gehen möchtest, dann würde ich auch einen Pulsgurt um die Brust mit der Smartwatch koppeln. Somit bist du definitiv dann am besten ausgestattet. Jetzt haben wir über das Thema Herzfrequenz im Allgemeinen gesprochen, vor allem in Bezug auf Training. Aber es gibt ja einen wichtigen Faktor, der auch in Bezug auf die Herzfrequenz sich bezieht. Da geht es um das Thema Ruheherzfrequenz, also dein Ruhepuls. Und dieser Wert hat ja nicht nur eben eine Aussagekraft über den Trainingszustand, sondern auch über den allgemeinen Erholungszustand. Denn jeder von uns hat eine gewisse Baseline an Ruheherzfrequenz. Das heißt, wenn ich jetzt über 14 Tage meine Ruheherzfrequenz vor allem idealerweise in der Nacht tracken würde, dann ergibt sich eine Baseline. Und dann, wenn ich diesen Baseline-Wert kenne, kann ich natürlich auch dann Veränderungen wahrnehmen. Vor allem, wenn jetzt mein Ruhepuls nach unten geht, ist es auch sukzessive ein gutes Zeichen. Vor allem, wenn das langfristig und schleichend passiert, weil dadurch sich mein Trainingszustand verbessert. Auf der anderen Seite, wenn sich meine Ruheherzfrequenz erhöht über die Nacht und das vielleicht über ein paar Tage hinweg, merke ich vielleicht oder kann davon ausgehen, dass mein Körper nicht ganz so erholt ist. Das kann an verschiedenen Sachen liegen. Das kann an vielleicht einer zu hohen Trainingslast liegen oder an einer erhöhten Trainingslast oder an Alkoholkonsum, näher am Schlafen gehen, einer späten Mahlzeit. Also es sind alles Faktoren, die die Ruheherzfrequenz beeinträchtigen können. Und die Ruheherzfrequenz ist an sich ein super spannender Wert, weil auch eben in der Wissenschaft ein gut validierter Wert für diese Belastungssteuerung, die ich dir eben jetzt gerade genannt habe. Welche Messgeräte messen denn jetzt genau die Ruheherzfrequenz sehr gut? Und hierbei empfehle ich dir, ein Tool zu wählen, das du eben auch über den Schlaf tragen kannst. Da hervorzuheben sind zwei Geräte, und zwar einmal ein Ring, da ganz prominent ist eben der Oura Ring. der über die Schlafebene getragen wird und dann auch deinen Ruhepuls über die Nacht bestimmt, vor allem hier auch als Durchschnittswert. Interessanterweise ist auch, wie schnell der Tiefpunkt des Ruhepulses erreicht wird. Das ist nämlich auch noch ein interessanter Faktor, der die Regenerationsfähigkeit deines Körpers eben beschreibt. Nämlich je früher dein Körper den tiefen oder den tiefsten Ruhepuls erreicht, desto besser ist die Erholungsfähigkeit deines Körpers sozusagen. Ein anderes Tool, was zum Beispiel funktioniert, ist auch ein sehr prominentes Tool in der Presse auch und was man über Social Media auch mittlerweile in Deutschland sehr viel sieht, ist das sogenannte Whoop Band, das Whoop Strap 4.0. Eben auch hier ein aus verschiedenen Testungen und Recherchen von mir, von Experten im Bereich Schlaf auch als valides Messtool oder als valides Messgerät eingestuft. Ich kann dir persönlich nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe jetzt schon mehrere Generationen an Oura Rings gehabt, die sich sukzessive immer wieder verbessert haben durch verbesserte Algorithmen, auch noch bessere Insights geben. Und ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden über das Tracking des Oura Rings. Das Whoop Band habe ich persönlich noch nicht verwendet, habe aus dem Bekanntenkreis gemischte Gefühle gehört oder gemischte Empfehlungen gehört. Aber wenn ich mir jetzt das angucke, wie die wissenschaftliche Lage da ist, ist das doch auch ein sehr valides Tool und deswegen auch da tatsächlich relativ gleichauf mit dem Oura Ring. Ein anderes Tool sind natürlich auch hier wieder Smartwatches, die theoretisch auch über die Nacht getragen werden können, da aber eben nicht ganz so angenehm, weil meistens etwas größer, unangenehmer beim Tragen. Die wenigsten werden, glaube ich, da gerne mit einer Uhr zu Bett gehen wollen und schlafen wollen. Deswegen bin ich tatsächlich persönlich ein Fan von einem Ring bzw. eher einem Smart Bracelet, einem smarten Armband. Gehen wir weiter. Wir bleiben mal bei den kardiovaskulären Metriken und den Metriken, die ja sehr, sehr wichtig sind, um eben die Gesundheit im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems zu bestimmen. Und da gibt es ja eine Metrik, die ja, sage ich mal, so prominent ist oder ein absolutes Buzzword aktuell ist. Und das ist die sogenannte VO2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und diese wird ja auch super gerne eben bei verschiedenen Fitness-Trackern angegeben und da werden ja auch Tests angeboten von den jeweiligen Herstellern, um diese zu bestimmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat es damit auf sich und wie ist denn auch da der Goldstandard, um diese überhaupt zu berechnen? Die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, wie der Name schon sagt, gibt natürlich dann an, wie viel Sauerstoff aufgenommen werden kann in einer gewissen Zeit und das ist immer auch in Bezug auf das Körpergewicht gerechnet. Das heißt, je schwerer du bist, ne, desto dann ist die Sauerstoffaufnahmefähigkeit eine etwas andere, beziehungsweise das Verhältnis ist einfach anders. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon vielleicht logisch herleiten, dass ich ja in irgendeiner Form die Sauerstoffaufnahme messen muss und das sollte ja idealerweise dann auch über irgendwas passieren, was mein Atemgas analysiert, ja. Und da ist der Goldstandard tatsächlich eine Atemgasanalyse, eine Spiroergometrie, die eben dann meine respiratorische Rate, also meine Sauerstoff zu CO2-Rate eben misst und mir dann Insights darüber gibt, wie viel kann mein Körper denn maximal Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen? Und jetzt siehst du aber auch schon, wenn du dir das denkst, okay, ich brauche eigentlich eine Atemgasmaske, um diesen Wert sehr, sehr gut zu bestimmen, aber das habe ich ja eigentlich nicht, wenn ich einen Fitness-Tracker verwende. Also wie kann denn ein Fitness-Tracker dann das überhaupt berechnen? Und da ist es genau richtig, es ist eine Berechnung, es ist eine Schätzung. Und ich muss ehrlich sagen, da ist sich die Studienlage aktuell noch sehr, sehr unsicher, beziehungsweise eher Richtung, schwierig anzusehen, dass diese Berechnungen durch Fitness-Tracker wirklich gut sind, weil eben ja einfach das Hauptaugenmerk eben fehlt. Das heißt, die respiratorische Rate kann gar nicht analysiert werden, weil eine Atemgasüberprüfung fehlt. Und das ist auch eigentlich das Grundkonzept, was ich dir mitgeben möchte heute ist, frag dich immer, wenn dir ein Messwert ausgegeben wird von einem Fitness-Tracker, was hat der überhaupt für Daten zur Verfügung? Was kann überhaupt gemessen werden? Und klingt es auch erstmal logisch, dass auf Basis dieser Daten auch ein gewisser Wert auch kalkuliert werden kann? Und da ist es einfach klar, die Sauerstoffaufnahme kann gar nicht so genau überprüft werden, weil ein Atemgas-Messgerät einfach da fehlt. Ja? Vielleicht wird es sowas irgendwann mal geben, ja, dass was weiß ich, durch die Haut die Sauerstoffaufnahmefähigkeit überprüft werden kann. Das ist aber wahrscheinlich noch in der Zukunft, wer weiß, wer daran arbeitet. Jedoch aktuell mit den Smartwatches, Herzfrequenzsensoren etc., alles das, was es gibt, die eine VO2 Max ausspucken, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann lass das ein- bis zweimal im Jahr in einer Leistungsdiagnostik überprüfen. Am besten mit einer Atemgasmaske und eben nicht mit einem Laktatstufentest irgendwie übers Blut, sondern da würde ich tatsächlich die Spiroergometrie bevorzugen. Als nächster Punkt, wir haben ja schon vorher über das Thema Ruheherzfrequenz gesprochen und wie gut die Ruheherzfrequenz auch als Erholungsscore oder als Erholungswert dienen kann. Und jetzt natürlich ein sehr, 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 sehr wichtiges und sensibles Thema, wo sich auch viele eben damit auseinandersetzen und dafür auch extra Wearables und Fitness-Tracker sich zulegen, und das ist das Thema Schlaf. Schlaf ist ja wirklich das essentielle Gut für unsere Erholung und da eben auch für viele super interessant, den Schlaf zu monitoren und zu tracken, damit einfach auch vielleicht Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, auch nochmal sichtbarer werden, wie sie sich auf den Schlaf auswirken. Und da hat sich echt einiges getan. Also wenn ich jetzt zurückblicke, vor 10 Jahren war das Schlaftracking noch im Wearable-Bereich super, super schlecht. Einfach nicht gut. Also es wurde schon sehr, sehr gut eben gesehen, okay, wie lang war meine Nacht? Also rein von der Schlafquantität konnten da schon sehr gute Berechnungen gemacht werden oder auch dann Messwerte gegeben werden. Jedoch die Schlafphasen und die verschiedenen Stufen, in denen man sich dann in der Nacht bewegt, diese wurden nicht sehr gut wiedergespiegelt. Eine kleine Wiederholung da für dich, wir haben es ja auch im Athlet des Lebens Podcast schon sehr, sehr oft beleuchtet, ist das Thema der Schlafphasen. Ganz, ganz rudimentär angeschnitten. Die wichtigsten Sachen, die getrackt werden sollten, sind einmal der Tiefschlaf und der REM-Schlaf, der sogenannte Rapid Eye Movement Schlaf. Warum jetzt die beiden Sachen? Der Tiefschlaf kannst du dir grob merken, da geht es um das ganze Thema deiner körperlichen Erholung, der Erholung auf physischer Ebene, Wachstumshormonausschüttung, auch dann die Erholung auf der körperlichen Ebene. Und auf der anderen Seite hast du den REM-Schlaf, da geht es primär auch um das Thema der mentalen Erholung. Das heißt, dass deine Kognitionen und das Feuerwerk, das bei dir da abläuft in deinem Gehirn während dieser Schlafphase, die Synapsen wieder neu verknüpft werden, das Erfahrene des Tages wird verarbeitet, das spielt sich eben im REM-Schlaf ab. Und diese zwei Phasen sollten natürlich einen gewissen Bestandteil deiner Nacht ausmachen, und das kann mittlerweile durch bessere Sensoren, bessere Technik, bessere Algorithmen sehr, sehr gut bestimmt werden durch Fitness-Tracker. Aber wichtig, nicht durch alle und nicht jeder Hersteller ist gleich gut. Ich kann hier drei Hersteller hervorheben, die ich persönlich sehr gut finde, beziehungsweise die ich auch durch Ressourcen eben dir geben kann. Und zwar ist das Einmal wieder auch der Hersteller Aura, dann das Whoop Band 4.0 ist auch mittlerweile sehr, sehr gut geworden in dem Bereich. Zusätzlich dass die Apple Watch, die aktuelle Variante, egal ob jetzt die Apple Watch Normal oder die Ultra-Variante, also ab der Apple Watch 8, da ist auch ein sehr, sehr guter Schlafalgorithmus gegeben. Und diese wurden verglichen mit dem Goldstandard der Polysonophie, glaube ich. Ich habe es jetzt, der Poly, wie auch immer. Da fehlt mir jetzt das Fachwort. Nichtsdestotrotz hat man hier ein EEG-Gerät auf dem Kopf. Und da werden dann die Gehirnwellen aufgezeichnet. Und das ist der Goldstandard aktuell der Schlafforschung. Und hierbei wurden halt diese verschiedenen Tools miteinander verglichen und haben eben auch gute Übereinstimmungen der einzelnen Schlafphasen aufgezeigt. Ein weiterer Punkt, auch sehr, sehr eng verbunden mit dem Thema Schlaf, ist die sogenannte HRV, die Herzratenvariabilität. Was ist die Herzratenvariabilität? Ganz kurz, es geht um den Abstand der Herzschläge, die du eben hast. Und je variabler dieser Abstand, desto ökonomischer arbeitet dein Herz. Dieser Faktor oder diese Metrik ist sehr individuell, da kommt es auch viel auf deine Genetik, auf deine Anatomie des Herz-Kreislauf-Systems an. Jedoch lässt sich prinzipiell sagen, je höher die Herzfrequenzvariabilität, desto besser ist dein aktueller Trainingszustand, desto besser ist auch deine aktuelle Erholung. Und auch hier ist es wichtig, dass du erstmal deine Baseline kennst, das heißt über ein paar Wochen eben den Mittelwert trackst. Das machen auch die Tools, die das messen können, automatisch. Und dann erst über die Baseline kannst du dann sehen, okay, wenn die Herzratenvariabilität eher höher ist, ist die Erholung besser, beziehungsweise verändert sich auch mein Trainingsstatus ins Positive. Und wenn sie natürlich langfristig eher unter die Baseline fällt, da wäre wieder wichtig zu wissen, okay, wo kann ich ansetzen, was kann ich ändern, damit ich dann auch auf Wochenebene eben dann was anpassen kann. Die Herzratenvariabilität ist ein super spannender Wert. Auch höchst genau durch eben die Variables, vor allem wenn sie in der Erholung gemessen wird, weil dann wird es den Messinstrumenten noch leichter gemacht, diesen Wert zu überprüfen. Und da ist es auch das tatsächlich, was wichtig ist. Also wie ist die Herzratenvariabilität vor allem im Schlaf? Wie verändert sich sich im Schlaf? Und da kann man natürlich auch einen schönen Trend erkennen, was das Thema Schlafregeneration oder die Schlafqualität auch betrifft. Und bei der Herzratenvariabilität, warum ist die so genau? Sie ist so genau, weil sie durch dasselbe Messverfahren bestimmt wird wie eben auch die Herzfrequenz. Also wir haben hier den optischen Sensor, der eine sehr, sehr gute wissenschaftliche Validität hat. Die Gültigkeit der Messpunkte im Vergleich zu dem Goldstandard, dem EKG, also dem 12-Kanal-EKG, ist sehr gut gegeben. Von dem her auch die Herzratenvariabilität ein super toller Wert, auf den man sich definitiv verlassen kann. Jedoch da wichtig, auch jetzt nicht Tagesschwankungen allzu sehr ins Gewicht zu nehmen. Es ist völlig normal, dass diese auch mal schwanken kann. Es geht auch eher wieder um einen ja, langfristigen oder beziehungsweise einen mittelfristigen Trend. Da empfehle ich dir immer, den Wochentrend im Auge zu behalten. Hersteller, die diesen Wert gut messen, sind auch wieder Aura. Das Whoop Band ist auch sehr gut. Hier wieder die Apple Watch. Aber auch beispielsweise auch was Neueres, was ein bisschen outside of the box ist, ist das sogenannte Aidsleep Pod 3. Das ist ein intelligenter Matratzenaufsatz, der eben die Herzratenvariabilität auch gut bestimmen kann. Da aus meinem Gefühl noch raus so ein bisschen das Fragezeichen, wie valide ist da tatsächlich die Bestimmung der Herzfrequenz, habe ich bisher nur teilweise kleine Studien gefunden von Aid Sleep direkt, keine unabhängigen Studien. Deswegen würde ich tatsächlich aus dem Bauchgefühl eher einem Gerät vertrauen, was besser den Puls messen kann. Jedoch, also der Hersteller sagt eben sehr, 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 sehr gutes HRV-Tracking. Jedoch wäre ich da etwas vorsichtig. Ich wollte es nur gerne mal angebracht haben, weil der Aid Sleep Pod 3 auch im Bereich Schlaftracking extrem wertvoll ist. Vor allem, weil dieses Gerät auch extrem gut den Schlaf vorbereitet, weil die Körpertemperatur aktiv durch den Matratzenaufsatz runtergekühlt wird, beziehungsweise auch wieder nach oben gebracht werden kann. Und das ist vor allem fürs Einschlafen sehr wichtig, weil hier muss unsere Körpertemperatur um circa 1 Grad fallen und auch beim Aufwachen extrem wichtig, weil hier dürfen wir dann wieder leicht erwärmt werden um 1 Grad nach oben. Eine kleine Unterbrechung, dann geht's gleich weiter. Wenn du Instagram hast und nutzt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform unter R1 Sports Club unterstrich und verpasse keine interessanten Inhalte mehr zum Thema ganzheitlicher Gesundheit. Jetzt habe ich was super Spannendes, was Neues für dich, was noch gar nicht so viele kennen, beziehungsweise was ich im deutschen Markt auch noch gar nicht so gesehen habe. Recht neu, und zwar geht es da um das Thema Blutdruck. Ja, Blutdruck, ein extrem prominentes Thema, bei vielen ja auch einfach ein erhöhtes Thema, weil ja durch die Lebensstände, Umstände, wie wir sie vorfinden, ist der Blutdruck meistens sehr, sehr hoch bei vielen Leuten durch Übergewicht, durch Bewegungsmangel, durch eine ungünstige Ernährung. Und deswegen auch für Krankheitspatienten, beziehungsweise aber auch im Präventivbereich, doch wichtig zu wissen, wo ist denn mein Blutdruck und das vielleicht auch in einer kontinuierlichen Art und Weise. Und da hat sich ein Hersteller das Ganze zur Aufgabe gemacht, einen kontinuierlichen Blutdruckmesser zu entwickeln. Und die Firma Aktia hat das geschafft, auch eben zertifiziert jetzt als medizinisches Gerät. Das Aktia Armband, also ein smartes Armband, was dir über deinen Blutdruck kontinuierlich eben Messwerte ausspuckt. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, weil du den ganzen Tag dieses Armband tragen kannst und dann auch siehst, hey, wie verändert sich denn mein Blutdruck während der Nacht im Vergleich zu meinen alltäglichen Aktionen? Wie ist es denn beim Sport? Wie ist es im Job, wenn ich unter Stress bin? Wie verändert sich da mein Blutdruck? Kann ich denn auch in gestressten Situationen vom Blutdruck relativ konstant bleiben? Also das ist einfach sehr, sehr interessant, vor allem für Risikopatienten. Und bin gespannt, was wir da hören werden. Ich empfehle es aktuell tatsächlich jedem, der vom Arzt gesagt bekommt, er möchte doch seinen Blutdruck täglich überprüfen, aufschreiben und messen, weil super convenient. Die Genauigkeit ist geprüft. Sie sind genauso gut wie die aktuellen stationären Blutdruck Messgeräte, die mit einer Manschette funktionieren und automatisch aufgepumpt werden. Deswegen für mich einfach ein ganz klarer Win und eine tolle Technologie, die sich da Aktia ausgedacht hat. Auch hier nochmal Disclaimer. Ich finde es einfach nur gut, was die für eine Arbeit machen. Ich habe keinerlei Affiliate damit, aber wirklich toll, dass es sowas gibt, weil bisher habe ich da keinerlei gute Lösung gefunden. Und viele Experten vertrauen auch da diesem Armband. Jetzt kommt ein super wichtiger Wert. Ich möchte bitte, dass du deine Ohren spitzt, weil das ist wirklich was, was ich in meiner Erfahrung jetzt als Personal Trainer von knapp 10 Jahren immer wieder sehe, dass sich auf diesen Wert so fokussiert wird, wobei dieser Wert von den Fitness-Trackern wirklich maßlos überschätzt wird und es fast nichts Ungenaueres gibt. Und ich spreche von dem Kalorienverbrauch. Kalorienverbrauch mit Wearables zu tracken ist wirklich echt bescheiden, um es mal gut auszudrücken, weil es ist wirklich was, was super schwer ist, in einer gewissen Genauigkeit zu bestimmen. da wäre auch wieder eher der Goldstandard zu sagen, hey, ich trage eine Atemmaske und überprüfe dann eben meinen Kalorienoutput, weil dann kann ich es wirklich wieder im Verhältnis Sauerstoffaufnahme zu CO2-Abgabe sehr gut bestimmen. Aber wenn ich jetzt nur eine Apple Watch oder eine Smartwatch trage oder ein Garmin-Band oder was weiß ich oder selbst einen Maisongurt, ja, es ist einfach super viel Messfehler da und da ist sich die wissenschaftliche Lage auch aktuell noch einig, dass so große Messfehler bei verschiedensten Herstellern da sind, die reichen von 30, 40% bis 70, 80%. Das heißt, es kann sein, dass du teilweise, wenn dir angezeigt wird, dass du 500 Kalorien verbrannt hast, es kann sein, dass du nur 250 Kalorien verbrannt hast. Und das finde ich persönlich sehr besorgniserregend, vor allem wenn man sich auf diese Angaben verlässt und dann auch auf Basis dieser Angaben seine Ernährung auch steuern will. Weil man denkt dann, ja, ich habe jetzt super viel Sport gemacht, deswegen kann ich mir jetzt auch mehr kalorisch leisten. Aber das ist halt der Trugschluss. Und dann passieren halt mit der Zeit die Themen, dass, hey, ich esse doch genau nach Plan und nehme trotzdem zu. Dabei ist es ganz klar, ne, ich verbrauche oder du verbrauchst einfach dann nicht so viel in der Belastung, wie du eigentlich denkst. Und das ist schade. Schade, dass sich auf diesen Bereich verlassen wird. Und deswegen kann ich dir persönlich nur mitgeben als Empfehlung, verzichte auf die Kalorienangaben von deinem Fitness-Tracker. Es ist einfach, die Gefahr ist zu groß, dass es zu ungenau ist, selbst wenn das Körpergewicht stimmt, aber du weißt nicht, wie viel Muskulatur hast du, ne, im genauen. Das ist natürlich auch ganz anders. Jemand, der 70 Kilo wiegt, aber 10% Körperfett hat, der hat natürlich einen anderen Energieverbrauch wie jemand, der 70 Kilo wiegt, der 30% Körperfett hat. Das kannst du dir, glaube ich, vorstellen. Und deswegen lass einfach die Finger davon. Kalorienverbrauch ist für Wearables einfach eine Metrik, die tabu ist oder sein sollte. Aktuell, vielleicht gibt es in der Zukunft ein besseres Messverfahren, was in der Wearable-Technologie dann auch nochmal das Ganze präzisiert. Aber aktuell kenne ich kein Tool, was das Ganze eben gut abbildet. Jetzt gebe ich dir aber eine Alternative, und zwar was ich doch schon schöner finde, um den Trainingsoutput einfach besser darzustellen. Und das sind Intensitätspunkte. Und da muss ich jetzt wieder den Disclaimer machen. Mizone, unser Kooperationspartner, beziehungsweise mit dem Tool, das Tool, mit dem wir arbeiten, macht das sehr gut mit den sogenannten MEPS, den Mizone Effort Points. Und das ist ein Punktesystem, dass du bekommst, da wird sich jede Minute angeguckt und deine Herzfrequenz wird in verschiedene Zonen aufgeteilt. Das heißt, ab 50% deines Maximalpulses, der kalkuliert wird, sammelst du Punkte. Von 50 bis knapp 60% sammelst du einen Intensitätspunkt, von 60 bis 69 zwei und so weiter und so fort, bis du bei 90 oder 80 bis 100% sammelst du 4 Punkte. Das heißt, hier wird auf Basis deiner Herzfrequenz schon eine gute Gewichtung der Intensität vorgegeben. Das heißt, du kannst schon merken oder auch sehen, hey, wenn ich mehr von diesen Intensitätspunkten gesammelt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mehr Kalorien dann wahrscheinlich auch verbrannt habe, ohne dass ich eine exakte Kalorienangabe gebe. Und das macht Bewegung ja super, ja, spielerisch und interessant, weil, wie du vielleicht weißt, es gibt ja auch Bewegungsvorgaben von der WHO, die sich vor allem im Bereich der kardiovaskulären Bewegung eben oder vorgegeben werden. Und da geht es um 150 Intensitätsminuten pro Woche, die eben für einen gesunden, vitalen Lifestyle mindestens abzuleisten sind. Und das hat sich Mizone eben auch eben genommen, diese Formel oder diese Vorgabe, und hat das auf 1300 MEPS pro Monat eben hochkalkuliert. Und finde ich persönlich einen viel, viel schöneren Ansatz, Intensität und Bewegung zu tracken. Und da auch diese Konstanz immer mehr und mehr in den Vordergrund zu bringen, weil ich sehe halt ganz genau, hey, wie viel habe ich denn eigentlich in dieser Woche, wie viele Intensitätspunkte habe ich denn gesammelt oder im Monat oder im letzten Quartal und kann darüber echt schön einfach meinen Fortschritt sehen, beziehungsweise auch sehen, wo ich Potenzial habe. Du siehst also, es gibt wahnsinnig viele tolle Insights und Metriken, die Fitness-Tracker abbilden können. Aber nicht alles ist Gold, was glänzt. Und nicht alle Werte sollten als bare Münze genommen werden. Und deswegen hier nochmal meine kurze Zusammenfassung, was ich dir persönlich aus dem, wie ich die Literatur interpretiere, beziehungsweise aus meiner Erfahrung auch mitgeben kann. Nummer 1, Herzfrequenz ist ein sehr, sehr wichtiger Trainingsfaktor, beziehungsweise auch ein guter Wert, der überwacht werden kann. Hierbei empfehle ich dir immer, trage, wenn möglich, immer einen Brustgurt und wenn du ins Ausdauertraining gehst, dann bitte auch immer mit Herzfrequenzsensor, damit du einfach genau weißt, wie du dich belastest. Ansonsten ist es einfach, ja, zu ungenau, um wirklich in die richtigen Trainingszonen reinzugehen. Dann Nummer 2 ist das Thema VO2 Max. Ein toller Wert, auch wirklich was das Thema gesunde Langlebigkeit betrifft, gibt es wahrscheinlich keinen Wert, der so gut mittlerweile schon mit einem gesunden langen Leben korreliert. Jedoch wichtig, bestimme diese im Labor mit einer Leistungsdiagnostik und achte darauf, sie nicht durch einen Fitness-Tracker zu bestimmen. Da ist einfach die Technologie noch nicht auf dem Stand, wo sie vielleicht mal sein kann. Dann Punkt Nummer 3, das Thema Blutdruck. Wenn du Themen hast mit dem Blutdruck, kann ich dir persönlich da dieses Blutdruckarmband von Aktia empfehlen. Wie schon gesagt, wir bekommen dafür nichts, aber ich denke doch, dass das kontinuierliche Messen des Blutdrucks extrem spannend ist, super viele Aussage dir geben kann, deinem Arzt geben kann, deinem Personal Trainer geben kann. Deswegen, wenn du Themen gerade hast, akut mit Bluthochdruck, dann nutze gerne dieses Armband, weil es ist wirklich eine tolle geprüfte Technologie und es gibt dir tolle, tolle, wertvolle Insights. Und jetzt gebe ich dir einen letzten Punkt. Kalorien mit Fitness-Trackern zu prüfen. Lass es sein. Schmeiß diesen Wert weg. Streich ihn aus deinem Kopf und konzentriere dich eher auf vielleicht sowas wie Intensitätspunkte. Das gibt es mittlerweile von zum Beispiel unserem Kooperationspartner der Firma Mison, aber auch von vielen anderen Herstellern, die eine ähnliche Gewichtung der Intensität da geben. Das heißt, streiche Kalorien, konzentriere dich auf Intensitätspunkte für ein besseres spielerisches Erlebnis mit Bewegung. Und einen kleinen Appell habe ich noch an dich. Und zwar, wenn es um das Thema Fitness-Tracking geht und Daten für deine Gesundheit, dann ist es wichtig, immer zu sagen, achte darauf, dass es immer darum geht, dass diese Daten Hilfsmittel für dich sein sollen. Sie sollen deine Gesundheit, sie sollen dir helfen, einen Überblick über deine Gesundheit zu bekommen, aber sie sollen deine Gesundheit nicht kontrollieren oder dich kontrollieren. Und mach dich nicht zu sehr verrückt, wenn mal ein Wert nicht ganz so läuft. Ja, wenn eine Nacht nicht so gelaufen ist und dein Schlafwert nicht so gut ist, dann ist es nicht das Ende der Welt. Genauso, wenn du mal nicht auf deine Intensitätspunkte, auf deine Schritte gekommen bist. Es ist nicht das Ende der Welt. Es geht immer um das große Ganze. Und es soll dir Informationen geben und dir vielleicht auch die Motivation, einen Ansporn geben, in einem gesunden Ausmaß an den Dingen zu arbeiten. Aber es soll dich auf jeden Fall nicht dazu motivieren, immer weiter zu optimieren, immer höher, schneller weiter zu denken, sondern es soll dich zu mehr Gesundheit und zu mehr Vitalität führen, als Hilfsmittel und nicht als eine Art Meister deiner Gesundheit. Ach, und fast hätte ich es vergessen, wenn dir der Podcast gefallen hat und dir die Podcast-Folgen davor auch gefallen haben und du nichts verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast ganz, ganz dringend. Das kostet dich nichts. Das gibt uns das Signal, dass dir der Content gefällt und somit können wir weiter wachsen und auch das ein oder andere bekannte Gesicht mit in den Podcast reinholen. Also bitte abonnieren, Das würde uns wahnsinnig helfen. Bis dahin, ciao, ciao.